Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf und danke für die Einladung, mit euch diesen besonderen Gottesdienst feiern zu dürfen. Es ist etwas Besonderes, weil ihr verabschiedet werdet. Und Verabschiedungen, das sind so Momente, die ich jedenfalls eigentlich nicht liebe. Nun ist es so, dass ich als Bundessekretär häufig in der Situation bin, an solchen oder anderen Tagen in einer Gemeinde aufzutauchen. Also dann, wenn irgendetwas in Bewegung geraten ist, sei es, dass ein Neuer oder eine Neue angekommen ist oder dass ein Alter oder eine Alte nun in den Ruhestand verabschiedet wird. Und das ist ja nun hier nicht der Fall. Es ist aber eine bewegende Geschichte. Da möchte ich zunächst einmal die Grüße des Bundes euch sagen. Denn die Bundesgemeinschaft lebt davon, dass wir auch miteinander Anteil nehmen an all dem, was euch als Einzelne, aber auch euch als Gemeinde bewegt. Und da wünschen wir euch von ganzem Herzen Gottes Segen, dass ihr erlebt, dass ihr nicht alleine unterwegs seid, auch in dieser Gemeinschaft, die ihr dann auch als größere Gemeinschaft erlebt. Und ich habe das als sehr wohltuend am Anfang des Gottesdienstes empfunden, als bei all den bewegenden Momenten, bei all den Unterschieden, bei all dem, was im Flusse ist, die eine Konstante genannt worden ist. Die Treue Gottes. In dem Psalm, den wir gebetet haben, auf den wir gehört haben. Und diese Konstante geht mit uns, die Treue Gottes geht mit uns. Darum feiern wir auch Gottesdienst. Im Januar des vergangenen Jahres stieß ich im Internet auf ein ganz besonderes Projekt. Ein Buchprojekt. Es sollte ein Buch geschrieben werden für Kinder, die mitberührt werden von der Veränderung, gerade auch die durch den Klimawandel ausgelöst werden. Und wir wissen, dass diese Nachrichten, die dann hier und da uns präsentiert werden, große Angst machen kann. Aber dieses Buchprojekt hatte einen Titel. Einen Titel, und hier wurde nun eingeladen, an diesem Buch mitzuschreiben. Also ein Buch, was es noch gar nicht gab. Ein Buch, was man nun beginnen sollte zu schreiben. Und es hatte einen Titel. Zukunft schreiben statt schwarz malen. Zukunft schreiben statt schwarz malen. Ein Buch für all diejenigen, die in der Zukunft etwas schreiben wollten. Eingeladen, um Zukunft zu schreiben statt schwarz zu malen. Halten wir einen Moment inne und fragen wir uns, welchen Stift wir da wohl zur Hand nehmen könnten. Mit welcher Feder könnte man da schreiben oder mit welchem Pinsel malen? Als das Buchprojekt im Januar 2020 begann, da ahnte noch keiner, was einige Wochen später auf uns zurollte. Klar, wir könnten auch weiter jetzt besonders schwarz malen. Und vieles fühlt sich ja nun wirklich nicht besonders schön an in dieser Zeit. Krisenzeiten sind keine schönen Zeiten. Und doch sind Krisenzeiten immer wieder Zeiten gewesen für wichtige Entscheidungen, die dann getroffen werden mussten. Ganz in dem Sinne, wollen wir jetzt Zukunft schreiben oder schwarz malen? Und ich erinnere an dieser Stelle einmal an die mutigen Männer und Frauen in der Geschichte auch unseres Volkes, die in den Kriegszeiten und Nachkriegszeiten trotz allem mutig begonnen haben, Neues zu wagen. Der Mut mancher hat damals in den Krisenzeiten mit dazu beigetragen, dass wirklich etwas Neues entstehen konnte. Auch ihr, liebe Annika, lieber Rolf, ihr seid seit geraumer Zeit mit dabei, ein neues Kapitel einer Zukunftsgeschichte zu schreiben. Einige Schritte liegen da schon hinter euch. Aber ihr wisst jetzt schon von so manchen Schritten, die eure ganze Kraft, euren Mut und euer Wagnis brauchen. Ihr könnt das nicht. Ihr würdet es nicht schaffen, wenn ihr jetzt schwarz malen würdet. Aber wir wünschen euch Gottes Segen, sein Führen und Leiten, sodass ihr nun in der Lage seid, Zukunft zu schreiben, eben eine neue Zukunftsgeschichte. Bedeutet das jetzt etwas? Ich weiß es nicht, ich war noch nicht so häufig hier. Also, vielleicht nehmen wir das jetzt einfach in Kauf, dass das so ist, lassen uns nicht davon ablenken, sondern wollen einmal weitergehen mit den Zukunftsgeschichten. Denn in Gottes Wort, der Bibel, im Alten wie auch im Neuen Testament, da entdecke ich sie immer wieder. Die Zukunftsgeschichten, die Gott angefangen hat, in hoffnungslosen Situationen zu schreiben. Und so war das auch vor 2501 Jahren, und zwar genau am 21. Oktober 520 vor Christus. An diesem Tag, da meldete sich der lebendige Gott bei all den Schwarzmalern seines Volkes. Und davon gab es in seinem Volk echt sehr viele. Und mal ehrlich gesagt, wenn ich damals in deren Situation mit dabei gewesen wäre, ich sag's ehrlich, ich wäre auch bei der Gruppe der Schwarzmaler zu finden gewesen. Bei dem, was man damals alles sehen konnte. 70 Jahre war das Volk in der Gefangenschaft gewesen und endlich waren sie wieder in dem Land der Väter zurück angekommen. Aber wie sah denn dieses Land aus? Von ihren Eltern und Großeltern, da haben sie dieses Land ausgemalt bekommen in den schönsten Farben. Nirgendwo kann es schöner sein als zu Hause. Und jetzt sind sie angekommen und sehen diesen Schrott. Verwilderte Felder und Weinberge, gefährliche Straßen und Wege, zerstörte Häuser und Mauern. Es gab keine Verwaltungsstrukturen, die geholfen hätten, hier etwas aufzubauen. Und jeder, der etwas gegen das Beamtentum hat, der hätte spätestens an dieser Stelle ein Loblied auf die Beamten angestimmt, wenn es sie denn gegeben hätte mit ihren Strukturen. Und jetzt fing erst einmal jeder an, für sich alleine zu sorgen, für sich alleine zu wirtschaften. Jeder dachte erst mal an sein eigenes Dach über dem Kopf. Sie waren zwar als ein Volk aus der Gefangenschaft ausgezogen und in das Heimatland wieder eingezogen. Aber dort angekommen, guckte jeder erst einmal nur auf seinen eigenen Weg, auf seine eigenen Bedürfnisse. Die Stimmung war einfach auf dem Nullpunkt. Kann man da noch etwas anderes machen, als nachdem man schwarz gesehen, auch schwarz gemalt hat? Vielleicht wäre es dazu gekommen, aber Gott sei Dank meldet Gott sich selber zu Wort. Und ihr Lieben, das gilt es hier an dieser Stelle erst einmal zunächst wirklich festzuhalten. Bei den Zukunftsgeschichten sind niemals wir Menschen die Ersten, die die ersten Worte finden. Bei den Zukunftsgeschichten, und das ist bis heute so, fängt Gott an zu reden, haucht neues Leben ein, so wie er es gewesen ist, der am Anfang dieser Welt sein Wort sprach, es werde Licht und es ward Licht und das Chaos musste weichen. Die ersten Worte einer Zukunftsgeschichte, die schreibt nicht der Mensch. Gott schreibt sie. Und so lässt er seinen Propheten Haggai, denn den hat er dazu gebraucht, jetzt die Worte zu schreiben und zu sagen als Prediger. Und im Originaltext und Ton lautet das so. Am 21. Oktober empfing der Prophet Haggai die folgende Botschaft Jahwes. Sprich zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem hohen Priester, und dann zu dem restlichen Volk. Wer von euch hat diesen Tempel denn noch in seiner früheren Pracht gesehen? Und was seht ihr jetzt? Es ist doch nichts im Vergleich zu dem, was früher hier stand. Aber Jahwe sagt dir, Zerubabel, fasse Mut. Und du auch, Jeschua, du hoher Priester, fasse Mut. Und ihr Leute von Juda, fasst Mut und geht ans Werk. Ich stehe euch bei. Ich sage euch, ich, Jahwe, der allmächtige Gott, diese Worte. Der Bund, den ich mit euch schloss, damals, als ich euch aus Ägypten herausgezogen habe, dieser Bund bleibt bestehen. Und auch mein Geist bleibt bei euch. Habt also keine Angst. Und dann ein paar Verse weiter. Denn der neue Tempel wird viel herrlicher sein als der alte, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Und hier an diesem Ort schenke ich Frieden und Heil. Das sage ich euch zu. Und jetzt, lieber Vater im Himmel, jetzt bitte ich dich einfach, dass du diese Worte nimmst und sie selber in unsere Herzen schreibst und uns das schenkst, was wir jetzt wirklich brauchen. Fang an, deine Zukunftsgeschichte mit uns zu schreiben. Amen. Gott stellt den Mitgliedern seines Volkes zunächst eine Frage. Wer von euch hat denn den Tempel in seiner früheren Pracht gesehen? Und was seht ihr jetzt? Es ist doch nichts im Vergleich zu dem, was früher hier stand. Wie sah das früher aus? Wie war das damals? Diese Fragen können sehr, sehr wehtun. Nicht nur im Blick auf einen Tempel oder ein Gebäude. Diese Frage steht mit dem Wort damals. Und wie ist das eigentlich bei dir, wenn die Sehnsucht nach damals so groß wird? Wenn man sich zurücksehnt nach alten Zeiten, nach alten Gewohnheiten. Wenn man sich zurücksehnt nach alten Liedern und gewohnten Formen. Wenn man sich einfach nur zurücksehnt nach damals, ach, wäre doch alles so wie damals. Dann, liebe Geschwister, taucht das für uns alle bekannte Damals-Problem auf. Und ich denke, dass wir gerade auch solche Zeiten hier durchmachen. Bleiben wir einfach mal bei unseren Gottesdiensten. Auch unsere Gottesdienste sind nicht so wie früher. Das Singen fällt schwer, ist nicht erlaubt. Man trifft sich nicht einfach so ungezwungen wie früher. Man begrüßt sich nicht mehr mit Händeschütteln und Umarmung. Wie oft haben wir das doch in der Vergangenheit gehört? Ich wünschte mir, es wäre alles wie früher. Dann sehnt man sich zurück in die Vergangenheit und merkt vielleicht gar nicht, dass man so unfähig wird, Zukunft zu bauen. Mit unserer Sehnsucht zurück können wir keine einzige Zukunftsgeschichte schreiben. Mit unserer Sehnsucht zurück, da können wir allenfalls unsere Traurigkeit pflegen, werden aber niemals neue Hoffnung gewinnen. Und es gibt Menschen, die sind darüber krank geworden, lebensmüde geworden, weil sie nur in ihrem Leben nur noch im Zurück gelebt haben. Aber liebe Geschwister, liebe Freunde, wir können als Menschen niemals zurückleben. Wir können immer nur nach vorne hin leben. Mit jedem neuen Tag leben wir nicht zurück, sondern nach vorne. Aber genau deshalb sind die Zukunftsgeschichten der Bibel, des Wortes Gottes, so unendlich wichtig. Denn sie erzählen immer wieder davon, wie Gott selber sich aufgemacht hat, um seinen müde gewordenen Menschen wieder zu helfen, um sie zu ermutigen, um ihnen wieder neues Leben, neue Lebenskraft und Mut zu schenken. Damals bei dem Tempel vor 2500 Jahren, da war es so, dass Gott einen Gottesdienst wieder mit ihnen feiern wollte. Den Tempel hatte Gott nicht wegen den Mauern im Blick, sondern weil er einen Ort wollte, an dem sein Volk wieder den Dienst des lebendigen Gottes erfahren sollten. Und dann sagt er zu diesem neuen Tempel, den er da schon sieht, den das Volk noch nicht sehen kann, der neue Tempel wird herrlicher sein als der alte. Kannst du dir das vorstellen, dass eure Zukunft als Gemeinde herrlicher aussieht als das, was ihr in der Rückschau noch kennt, wonach ihr euch vielleicht zurücksehnt? Das heißt doch, hier wird nicht nur das Alte wiederhergestellt, sondern das Neue wird herrlicher. Seht, wenn wir uns jetzt nur nach dem Alten und Gewohnten sehen und alles wieder zurückhaben wollen, wie es einmal war, dann ist das dem lebendigen Gott jedenfalls zu wenig. Und wir lernen in dieser Zeit doch so vieles schon, was wir doch auch nach dieser Zeit in unserem Gemeindeleben leben und anwenden wollen. Schauen wir nur mal rein. Ja, unsere Gottesdienste sind eingeschränkt. Wir können sie nicht feiern wie gewohnt, aber sehen wir eigentlich das Neue, was da aufwächst? In keiner Zeit hat es so viele Gottesdienste gegeben, die weltweit übertragen worden sind. Menschen kommen darüber zum Glauben. Ich gehöre mit zum Aufsichtsrat des ERF. Was wir dort erleben, was dort weltweit geschieht, das sind die Momente, wo wir staunen, wie Gott am Werk ist. Eure Kinder, wenn sie woanders studieren, können an ihrem Hauskreis teilnehmen oder an den Gottesdiensten, die ihr feiert. Unsere Nachbarn und Freunde können sich einklinken und einfach mal nur so schauen, was machen die da eigentlich? Und dann eine Sehnsucht entwickeln, um dann live mit dabei zu sein. In unserer Zeit merken wir auch nach innen in unseren Gemeinden, dass wir uns bemühen müssen, sprachfähig zu werden. Wie leicht sind wir in unseren Gemeinden in eine Sprache hineingerutscht, die wir vielleicht nur untereinander meinten, verstehen zu können, aber draußen verstand sie schon lange keiner mehr. Wir sind in dieser Phase, wo wir anfangen, hier neu hinzuschauen. Wir lernen wieder neu, dass unsere Gottesdienste nicht nur Gottesdienste für uns sind, sondern für die Menschen gestaltet werden, die Gott durch uns erreichen will. Das hat Gott bis heute nicht aufgegeben, seine geliebten Menschen zu erreichen, auch wenn die noch nicht wissen, wie sehr sie geliebt sind. Der neue Tempel soll herrlicher werden, sagt Gott. Ein Ort werden, an dem ich Frieden und Heil schenke. Das hat Gott vor. Und deshalb geht es nun um eine wichtige Frage. Ihr Lieben hier in Dortmund und ihr, die ihr weiterzieht in Osnabrück, darf Gott mit dir Zukunftsgeschichte schreiben? Bist du dabei, wenn er Zukunftsgeschichte schreiben will? Wenn ein neues Kapitel aufschlägt, sind wir dann da bereit für neue Wege, Schritte der Veränderungen, auch wenn sie sehr groß sind? Sind wir bereit, mit Gott neue Wege und Schritte zu gehen und möglicherweise auf Altes, Gewohntes zu verzichten? Wie wichtig es ist, dass sich eine Gemeinde dafür immer wieder öffnet, zeigte mir eine kleine Geschichte, die an der Atlantikküste von Brasilien sich zugetragen hat. Dort trafen sich seit längerer Zeit einige Fischer regelmäßig, um miteinander die Bibel zu lesen und sich über das, was sie gelesen haben, auszutauschen. Bei einem dieser Treffen fragte ein Fischer, warum berief Jesus eigentlich Fischer zu seinen Aposteln? Habt ihr eine Antwort? Fischer? Warum Fischer? Was wurde geantwortet? Man überlegte lange, bis ein alter Fischer Folgendes sagte. Wer sich zu Lande bewegt, baut Straßen aus Beton und Asphalt. Und er wird dann immer wieder diesen einen Weg benutzen. Ein Fischer aber sucht die Fische immer dort, wo sie sind. Deshalb sucht er jeden Tag einen neuen Weg, um die Fische ausfindig zu machen. Und es kann sein, dass der Weg von gestern nicht zu den Fischen von heute führt. Neue Wege, ihr Lieben, das heißt nicht alte Wege neu asphaltieren, Hier lasst uns doch einmal die Geschichte gesehen, was hier passiert ist, die ich gerade las. Schauen wir einmal hin und tun das heute Morgen ganz persönlich für uns. Zunächst, was macht Gott hier? Das Erste, was er tut, er spricht mit der Gemeindeleitung. Das waren damals Zerubabel und Jeschua. Und denen sagte er zuerst und vor allen anderen zwei Worte in der Hoffnung für alle, finden wir sie sehr genau. Er sagt ihnen nur zwei Worte, fasst Mut. Und nachdem er das den Leitern gesagt hat, sagt er das dem ganzen Volk, fasst Mut und geht ans Werk. So, ihr Lieben, jetzt stellt sich eine Frage. Wohin fassen wir uns denn, wenn wir Mut fassen? Doch nicht an die eigene Nase. Doch nicht an die eigene Stirn, nicht an den eigenen Hals. Wir fühlen uns nicht den eigenen Puls. Wenn du Mut fassen willst, also wirklich Mut fassen willst, dann musst du dorthin fassen, wo Gott dir seine Hand entgegenstreckt. Ich stehe euch bei, das sagt er. Und dann musst du dahin fassen, sein Wort annehmen, aufnehmen und sagen, wenn du das sagst, dann will ich es wagen, auf dein Wort hin will ich gehen. Mut fasst du nicht, wenn du den Mut bei dir selber suchst. Mut gewinnst du, wenn du ihn bei dem lebendigen Gott suchst. Du wirst ihn finden. Er hat doch gesagt, ich stehe dir bei. Er hat doch gesagt, mein Bund gilt, so wie damals aus Ägypten. Er bleibt bestehen. Also fass dir nicht an die eigene Nase, wenn du Mut fassen willst. Nimm die Zusagen Gottes an und verlasse dich darauf. Und dann geht ans Werk. Was heißt das? Dann lasst uns so einander aufbauen. Früher gab es in den freien evangelischen Gemeinden so etwas wie eine Erbauungsstunde. Ich will die nicht einführen, keine Angst. Aber was ich will, dass wir endlich wieder beginnen, einander aufzubauen. Wir leben in einer Zeit, die davon geprägt ist, dass einer den anderen abbaut. Social Media nennt man die Möglichkeiten, das besonders trefflich zu tun. Wir brauchen wieder Leute in einer Gemeinde, wo man merkt, die bauen einander auf. Die finden füreinander das gute Wort. Die machen einander Mut. Allerdings schwappt auch die Umweltkatastrophe des Geistlichen häufig in die Gemeinde hinein. Und unversehens kann es passieren, dass unter uns ein Ton angeschlagen wird, der nicht aufbaut, sondern abbaut. Achtet bitte darauf. Lasst es euch schenken, einander aufzubauen. Lasst euch einander zeigen als Menschen, denen ihr begegnen könnt, um dem anderen Mut zu machen. Lasst uns miteinander Zukunftsgeschichte schreiben und nicht schwarz malen. Denn der lebendige Gott schreibt weiter mit uns. Mag sein, dass sich vieles in deinem Leben noch verändert. Aber dann sage ich dir, Gottes Treue bleibt die Konstante. So lasst uns miteinander neue Schritte wagen. Ihr als Familie, Gott segne euch, ermutige euch bei jedem neuen Schritt und fasst Mut. Nicht bei euch selbst, sondern immer bei dem, der euch berufen, begabt und gesandt hat. Und ihr in Dortmund, fasst Mut, nicht bei euch selbst, sondern bei dem lebendigen Gott, der in eurer Mitte ist. Ich glaube, dass wir miteinander eine Gemeinschaft von Mutmachern sein können, die einander immer wieder Mut machen, die einander aufbauen, statt abzubauen. Und ich glaube, wir können eine Gemeinschaft von Menschen sein, die mit dem lebendigen Gott unterwegs zu den Menschen sind, die Mut brauchen, die Ermutigung, Hilfe brauchen, die es brauchen, dass ihnen der lebendige Gott sagt, du, ich fang mit dir wieder neu an. Wir müssen uns nicht zurücksehen, nach vorne sehen. Die besten Geschichten schreibt Gott mit uns. Ich schließe mit einem Liedvers. Vertraut den neuen Wegen und wandert durch die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid, der uns in frühen Zeiten das Leben eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht. Gott segne uns. Amen.